Der Predigttext für heute steht bei Lukas im 11. Kapitel, die Verse 5 bis 13. Und er sprach zu ihnen: Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leihe mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der Dritte würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten?
Hier steht ja so ein bisschen die Frage im Raum: Wie funktioniert eigentlich Gebet? Wie ist das mit Gebet? Ist das eine Technik? Ich hatte jetzt die Tage nochmal gedacht, das war ja wieder vom Wetter her so ein Klassiker: Welches Gebet erhört Gott jetzt? Das der Ferienkinder oder das der Bauern? Wie ist das mit dem Gebet? Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger gelehrt hat. Das Nachdenken darüber scheint mir auch brandaktuell. Wir leben religiös auch in einer Zeit, in der dieses Methodendenken wieder Konjunktur hat. Ganz bekannt ist das ja aus dem Buddhismus. Da gibt es diese Gebetsmühlen, das sind so Holzratschen. Da werden Zettel eingespannt, da hat man das Gebet draufgeschrieben. Und dann ratscht man das Ding so 30 Mal rum und das Gebet gilt 30 Mal als gebetet. Der katholische Rosenkranz funktioniert so ähnlich. Man hat dann diese Perlen und hat dann in bestimmten Abständen große Perlen, die stehen fürs Vaterunser. Und dazwischen hat man eine ganze Reihe von kleinen Perlen, die stehen fürs Ave Maria. Und wenn man einen so einen Kranz dann mal rund gebetet hat, hat man, weiß ich nicht, 50 Ave Maria und 10 Vaterunser oder sowas. Das zählt dann vor Gott als gutes Werk. Guck mal, Gott, wie toll ich beten kann und wie schön brav ich dir hier was vorsage. Gebet ist in dieser Weise nicht zu lernen. Gebet ist auch in dieser Weise nicht zu praktizieren. Ich denke dann immer, wir als Abstammende der Germanen, wir kommen aus einem ganz ähnlichen Kontext, dass man versucht, mit den Göttern irgendwie ins Geschäft zu kommen. Und dass man irgendein Mittel in die Hand bekommen will, um mit der jeweiligen Gottheit in Verbindung zu treten, um, wenn man irgendwas von ihr will oder wofür man dann das Gebet auch gebrauchen möchte. Dahinter steckt aber bei diesem Jünger sicherlich auch die Sehnsucht, in eine Kommunikation mit Gott hineinzukommen. Das ist eigentlich ja das Wesen des Betens. Und dahinter steckt auch die Erwartung dieses Jüngers an Jesus: Na, vielleicht hast du endlich mal eine brauchbare Idee, wie Gebet funktionieren kann. Dann geschieht etwas, wo man diesen Jünger und die anderen mit ihm buchstäblich 2 Meter nach hinten springen sieht. Jesus sagt, wenn ihr betet, so sprecht Vater. Das ist die Stelle, wo der Jünger den Satz nach hinten macht. Vater, wir wissen, dass Gott am Sinai, in der Wüste Sinai am brennenden Dornbusch einen Namen genannt hat, mit dem das Volk Israel ihn ansprechen sollte. Aber wir trauen uns nicht, diesen Namen in den Mund zu nehmen. Am Ende missbrauchen wir den noch. Das steht da im zweiten Gebot, je nach Zählung drittes Gebot. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Und damit wir ihn nicht missbrauchen, ist es besser, wir gebrauchen ihn gar nicht. Deswegen trauen wir uns allerhöchstens, Adonai zu sagen. Damit weiß jeder, wer gemeint ist. Und wir kriegen es trotzdem fertig, dass wir eine Kurve um unseren Gott machen, um nur ja Abstand zu halten. Mir steht dann die Szene vor Augen beim Lager Israels am Berg Sinai, als einmal das ganze Volk die Stimme Gottes hört und die, wie von der Tarantel gestochen, hinter ihre Zelte springen, hinter ihre Planwagen und was immer da stand und ein Versteck suchen. Und dann guckt einer nochmal wieder aus seinem Versteck raus und sagt, Mose, komm mal her. Mose, kümmer du dich mal um den, sagst du uns hinterher, was er gesagt hat. Diese Haltung steckt dahinter, wenn der normale Israelit nicht einmal den Namen verwendet, mit dem Gott sich ihm vorstellt, aus Angst, irgendetwas, in irgendeine Falle könnte er da treten, irgendetwas könnte er da tun, das Strafe auf ihn bringt. Möglichst mit diesem Gott in gar keine Kommunikation, damit man es nicht falsch macht. Am besten ist es, man schickt jemanden vor, der das für einen erledigt. Die Priester im Alten Bund hatten diese Funktion, die Priester der katholischen Kirche haben bis heute diese Funktion. Keine persönliche Verbindung mit diesem Gott. Und dann sagt Jesus, nee. Das ist bei Gott nicht so vorgesehen. Wenn ihr betet, so sprecht Vater. Für diesen Jünger wahrscheinlich ebenso ungeheuerlich wie unbegreiflich. Jesus legt hier aber schon sein ganzes Evangelium mit rein. Er legt hier schon sein ganzes Heilshandeln mit rein. Denn eigentlich gibt es nur einen einzigen, der diesen Gott Vater nennen darf. Das ist er selber, Jesus Christus, der Sohn. Wenn er jetzt seinen Jüngern sagt, wenn ihr betet, so sprecht Vater, dann liegt da schon das ganze Evangelium der Annahme drin, dass Jesus Christus uns zu Kindern seines Vaters macht. Und das setzt voraus, dass Jesus Christus alles bereinigt, was zwischen uns und diesem Vater gestanden hat, alle Sünde. Das setzt voraus, dass Jesus Christus hingeht und unserem früheren Eigentümer, dem Teufel, der uns durch Sünde und Tod beherrscht hat, alles bezahlt, was er fordert, als Lösegeld für uns. Damit dieser Erlöser unsere Ketten lösen und uns mit sich zusammen vor diesem Vater hinstellen kann. Sein ganzer Sieg von Golgatha steckt hier schon drin, indem er unsere Sünde ins Meer wirft, wo es am tiefsten ist. Und sein ganzer Sieg vom Ostermorgen steckt hier auch schon drin, an dem er dafür sorgt, dass der Tod alle seine Gefangenen freigeben muss, weil dieser Tod verschlungen ist in den Sieg Jesu Christi. Und dass Jesus Christus alle früheren Gefangenen des Todes übernimmt und mit sich in die Freiheit führt und sie in die Gotteskindschaft stellt. Das ganze Evangelium, an das dieser Jünger sein Leben hängen sollte, an das du und ich heute unser Leben hängen sollen, das ist hier schon drin. Und es ist ganz grundsätzlich auch drin, wir haben es bei dem lebendigen Gott mit einem Gott zu tun, dessen Vaterherz für uns schlägt und der sich danach sehnt, uns annehmen zu können, wie ein Vater Kinder annimmt. Hier ist schon vorweggenommen, Lukas 15, das Bildwort Jesu, wo der Vater jeden Tag an der Wegkreuzung steht und guckt, ob sein Sohn endlich nach Hause kommt. Bei uns wäre es dann ja wahrscheinlich doch so, dass wir ihn erstmal hätten ankriechen lassen kommen und dann mit verschränkten Armen da gestanden hätten und gesagt hätten, so Bürschchen, jetzt kommst du also wieder nach Hause. Wie hast du dir das denn vorgestellt? Wollen wir das vielleicht mal ein Jahr zur Probe machen? Wir gucken mal, was du taugst. Jesus erklärt in diesem Gleichnis vom barmherzigen Vater, wie das Herz dieses Vaters schlägt. Er lässt ja seinen Sohn fast nicht zu Wort kommen. Er nimmt die Buße des Sohnes an und dann nimmt er aber den Sohn in seine Arme. Er setzt ihn mit Siegelgewalt wieder ein in seinem Haus wie ein Kind und er lässt ihn die Dreckbrocken der Sünde ausziehen und mit seinem Hochzeitskleid anziehen. Und dann feiert er ein Fest. So schlägt das Herz des Vaters für Kinder, die aus der Ferne zu ihm nach Hause kommen. Das soll dieser Jünger hören, daran soll er sein Leben hängen. Und ich glaube, darum steht das hier auch so, dass wir es heute lesen und ergreifen können und sollen. Tretet in diese Beziehung zu Gott ein, als in die Beziehung zu eurem Vater, der sich herzlich danach sehnt, dass seine Kinder zu ihm kommen. Dann sagt Jesus diese drei Punkte, die von diesem herzlichen Willen Gottes des Vaters noch einmal sprechen. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. An dieser Stelle eine Frage an meine speziellen Freunde, die Calvinisten. Wie viele Leute schließt Jesus hier eigentlich aus? Können wir das irgendwie zählen? Zu wem sagt Jesus hier, das gilt aber nicht für dich? Ich finde keinen. Was ich finde, ist, dass Jesus diese drei Punkte ergänzt und sagt, jeder, der bittet, empfängt. Jeder, der sucht, findet. Jeder, der anklopft, kriegt aufgemacht. Da ist dann der gewöhnliche Stolz religiöser Menschen, die denken, sie hätten etwas in ihren Händen, mit dem sie zu Gott kommen könnten. Die müssen zur Kenntnis nehmen und sie müssen es lernen, dass auch sie damit gemeint sind, du bist ein Bittender, wenn du zu Gott kommst. Du bist keiner, der vor Gott etwas zum Angeben mitbrächte. Im Alten Bund war das schon so, wenn man ein Opfer mitbrachte, um in den Tempel zu kommen, dann zeigte das nur an, dass man eigentlich nicht kommen durfte, sondern nur dadurch, dass Blut für einen vergossen wurde, man sich überhaupt unterstehen durfte zu kommen. Dieses Blut ist vergossen von dem wahren Opferlamm Jesus Christus. Und wer nun kommen will zu diesem Vater, der darf für sich in Anspruch nehmen, ja, ich muss vor Gott einer sein, dessen Hände leer sind, einer, der zu Gott als Bittender kommt, einer, der von Gott nur bitten kann. Die gesamte Opfertheologie, die im Laufe der Jahrtausende so aufgebaut wurde in den verschiedensten Religionen, fällt hier hin. Nichts, das ich mitbringen könnte, gilt. Nichts, das ich mitbringen könnte, hilft mir dabei, in die Beziehung mit diesem Gott einzutreten. Es sind keine guten Werke, die ich sammle. Es sind auch sonst keine religiösen Bonuspunkte, die ich sammeln könnte. Nichts hilft mir. Der Einzige, der mir hilft, ist dieser Gott selber, zu dem ich kommen darf. Bittet, so wird euch gegeben, denn dieser Gott setzt sein ganzes Herz da rein. Suchet, so werdet ihr finden. Damit bezeugt Jesus seinen Vater, der im Alten Testament schon an verschiedenen Stellen sagte, so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Suchet mich aller Welt enden, so werdet ihr leben. Gott ist ein Gott, der gesucht werden will und der sich finden lassen will. Einmal mehr wird uns hier auch vor Augen gestellt, wer Jesus Christus ist, der das hier aussagt. Denn die Religionen, so gut sie in der Regel gemeint sind, sie suchen ja immer danach, irgendwie in Verbindung mit Gott zu kommen, enden alle an dem Engel mit dem Flammenschwert. Der einzige Weg, der dort nicht endet, ist der Weg, der Jesus Christus selber ist. Wer Gott sucht, der sucht einen Gott, der sich finden lassen will, den herzlich danach verlangt, Gemeinschaft mit seinen Menschen als seinen Kindern zu haben. Aber er muss ihn da suchen, wo er zu finden ist. Und das ist da, wo der einzige Weg lang geht. Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich drehe diesen Satz gerne um. Ich glaube, das darf ich auch. Jeder, der zu mir kommt, kommt auch zum Vater. Auch der Satz Jesu, ich und der Vater sind eins, oder wer mich sieht, der sieht den Vater. Die gehören alle mit hier hinein. Jesus Christus ist der, bei dem der Vater zu suchen ist. Jesus Christus ist der, in dem der Vater zu finden ist. Jesus Christus ist der, der uns das ganze Vaterherz Gottes vorstellt, in dem, was er für uns tut, in dem, wie er mit Menschen umgeht. An ihm können wir sehen, wie Gottes Vaterherz schlägt. Und in ihm können wir zu diesem Vaterherzen kommen, wie ein Kind zum Vater kommt. Wir haben das ja gerade zu Hause mit Johanna und Samuel, mit 5 und 3, wo das nochmal plastisch wird, bittet. Wo man sehen kann, dass Kinder nichts bringen und auch nichts zu bringen haben, damit ein Vater ihr Vater ist. Muss sie aber alles erwarten, indem sie zu diesem Vater kommen, mit Bitten und ihn suchen. Und jeder, der sucht, soll finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Wir Menschen machen das normalerweise so, dass wir an dieser Tür zwischen uns und Gott auf unserer Seite die Türklinke suchen, weil wir denken, wir können uns die schon selber aufmachen. Da versucht man das mit edel sei der Mensch hilfreich und gut. Oder man versucht es mit guten religiösen Werken, man versucht es mit guten humanistischen Werken, mit denen Gott ja dann zufrieden sein müsste. Vielerlei Versuche, die Religionen versuchen es. Religionen versuchen durch Opfer diese Türe aufzukriegen von ihrer Seite. Bis heute hat auf unserer Seite noch niemand eine Klinke an dieser Türe gefunden. Aber durch diese Türe ist einer gekommen, der auf diese Türe zeigt und sagt, wie man diese Türe aufkriegt. Klopft an und es wird euch aufgetan. Ich besitze keinen Schlüssel zu dieser Türe. Ich kann diese Türe von meiner Seite aus nicht öffnen. Die Türe, durch die ich zu Gott treten kann, die ist mir verschlossen, solange bis einer von der anderen Seite zu mir kommt, mich nimmt, mich zu dieser Türe bringt und mir dann sagt, klopf an. Und dann darf ich klopfen, ich darf mich auf das Wort dieses Herrn, der mich an seiner Hand nimmt, stützen, der sagt, wenn du anklopfst, kriegst du aufgemacht. Und dann darf ich anklopfen und wo alle meine Möglichkeiten nichts bringen und wo ich gar keine mehr habe, da reicht dieses Anklopfen, dass von der anderen Seite der Tür Gott selber diese Türe aufmacht, damit ich in die Gemeinschaft mit ihm eintreten kann. Ihn verlangt danach. Dafür schickt er mir seinen Sohn. Das ist ganz zentraler Bestandteil des Werkes Jesu Christi, mich in diese Gottesgemeinschaft zu bringen. Gott hat ja nie aufgehört, sich danach zu sehnen, auch nicht als Adam und Eva es vergeigt hatten. Schon damals sagt Gott den beiden ja zu, das, was ihr euch da eingebrockt habt, ist nicht das, was ich will und es ist auch nicht das, wobei ich es belassen werde. Eines Tages kommt der, der dem Ganzen ein Ende macht und euch zu mir zurückbringt. So ist es der Sohn Gottes alleine, der diese Aufforderung mit Wahrheit füllen kann. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Aber es ist in ihm, im Sohn, eben auch kein Geringerer als der heilige und wahrhaftige Gott, der nicht etwas sagt und dann nicht tut, der nicht etwas verspricht und dann nicht so meint. Es ist der wahrhaftige, heilige, treue Gott, bei dem auch das immer wahr sein wird, was Jesus dazu sagt. Jeder, der bittet, bekommt. Jeder, der sucht, findet. Jeder, der anklopft, kriegt aufgetan. Um das näher zu bestimmen, erklärt oder erzählt Jesus noch diese beiden Bildworte, eins davor und eins danach, von der Ebene der Bildgeschichte sind die ja recht deutlich. Da ist ein Mann, der Überraschungsbesuch kriegt nachts und man weiß das aus dem Orient ja, wie hoch da die Gastfreundschaft steht. Also ist es wichtig, dass er für den Gast irgendwo noch was zu essen herkriegt. Jetzt hat der einen Freund, bei dem er Hilfe sucht. Und dieser Freund bringt ja Argumente vor, weshalb das nicht geht mit der Hilfe. Es ist alles schon verriegelt, die Kinder schlafen, das war ja nur eine Einraumwohnung und wenn er jetzt die Türe wieder aufmacht und entriegelt, werden die alle wach. Geht nicht. Ich glaube, das Wesentliche, worauf Jesus raus will, ist der Schluss dieses Bildwortes, wenn er sagt, und wenn er schon nicht wegen der Freundschaft die Türe öffnet, dann öffnet er sie wegen dieses Drängens. Auch wenn ein Freund die Freundschaft nicht so hoch wertet, dann wird er doch die Türe öffnen, damit endlich Ruhe ist. Parallel könnte man hier auch Lukas 18 lesen mit der Witwe, die einen ungerechten Richter so lange bedrängelt, bis der ihr doch Recht schafft. Jesus möchte aber, glaube ich, dahinter etwas verstanden wissen vom Herzen Gottes. Er möchte verstanden wissen, so könnte es in eurem Alltag sein, dass ihr da einen Freund habt, der die Freundschaft aber nicht so hoch wertet, euch diesen Dienst zu tun. Er wird ihn aber dann wohl doch tun, wegen eures Drängens. Und jetzt überlegt euch mal, wenn ihr zu einem kommt, dessen ja, Herz euch so zugewandt ist, dass er für euch alles tut, dass er so völlig, so ganz und gar will, dass ihr zu ihm kommt, so völlig die Beziehung mit euch will, dass er, wie Jesus es hier sagt, hinter der Türe steht und wartet, bis ihr anklopft. Menschlich normal kann das sein, dass ihr drängen müsst, weil der Freund die Freundschaft vielleicht nicht so hoch hängt. Bei Gott sollt ihr wissen, ihr findet einen, bei dem ihr anklopft und es wird euch aufgetan, weil er die Beziehung mit euch will, weil er sie sucht, weil er sie schafft, weil er dafür alles tut in Jesus Christus. Weil er alles ins Werk gesetzt hat, dass zwischen ihm und euch nichts mehr steht. Während die Opfer des alten Bundes Sünde bedeckten, nimmt das Blut des neuen Bundes die Sünde weg und wirft sie ins Meer, wo es am tiefsten ist. Und wo das früher so war, dass Gott durch die Opfer, die gebracht wurden, Geduld mit Sünde hatte, weil er noch auf den Tag Christi wartete, bedeutet das Blut des neuen Bundes, es ist alles getan, es ist alles erledigt, alles erfüllt. Es ist vollbracht. Das, was da früher war, was Gottes Zorn erregt hat, das hat Jesus Christus weggetan. So ist der Weg für euch frei in die Beziehung zu diesem Vater, zu der Jesus dann auch noch sagt, lauft mit Freimut und Zuversicht zum Thron dieses Vaters. Jedes Mal, wenn ihr Hilfe braucht, jedes Mal, wenn ihr Barmherzigkeit sucht, diesem Vater seid ihr so wichtig, dass er sich von Herzen danach sehnt, dass ihr kommt. Jesus redet das Herz der Menschen noch einmal an und sagt, jetzt überlegt euch mal, ihr mit eurem bösen Herz, ihr mit eurem Egoismus, ihr mit eurer Selbstsucht, für euch ist es doch auch normal, dass ihr eure eigenen Kinder versorgt. Wenn ihr jetzt einen Vater habt, in dessen Herzen Egoismus, Selbstsucht und irgendeine andere Art von Sünde überhaupt nicht zu finden ist, wie wird sich dieser Vater verhalten? Wie wird dessen Herz für euch schlagen? Was hier dahinter steckt, ist der Gedanke einer Wüstenwanderung. Brot, einen getrockneten Fisch und ein hartgekochtes Ei, das hatte man mit, wenn man sich auf einen Weg durch eine Wüste machte. Stein, eine Schlange und ein Skorpion, das konnte man in dieser Wüste finden. Für eine Wanderung durch die Wüste brauchte man Lebensmittel, etwas, das einen am Leben erhält, weil Todesmittel lagen da schon rum, die fand man von selber. Wenn ihr, die ihr böse seid, eure Kinder für eine Wanderung durch die Wüste ausrüstet mit Lebensmitteln, dann überlegt euch jetzt mal einen Gott, in dessen Herzen nichts Arges ist, Ist da wirklich zu erwarten, dass er euch Todesmittel gibt, wenn ihr um Lebensmittel bittet? Keiner von euch würde das mit seinen Kindern tun. Wie viel weniger Gott, der euch als Kinder annimmt? Und wie viel mehr wird Gott euch zuallererst das ganz grundsätzliche Mittel des Lebens geben? Wir kommen zurück in die Schöpfungsgeschichte. Der Mensch wird zur lebendigen Seele dadurch, dass Gott ihm seinen Lebensodem einbläst. Das unterscheidet ihn vom Rest der Schöpfung. Dieser Lebensodem ist es, der dem Menschen verloren geht durch den Sündenfall. Der Zustand, der daher kommt, dass er diesen Geist Gottes nicht mehr hat, den bezeichnet die Bibel als Tod. Wie viel mehr wird dieser Vater einem Kind, das zu ihm kommt und ihn bittet, das wirkliche, wahre Lebensmittel geben? Das, das Jesus Christus am Kreuz erworben hat, nämlich das neue Leben aus dem Tod der Sünde, diesen Geist, durch den Gott Leben einhaucht. Wir Kinder dieses Gottes dürfen wissen, er sieht seine Kinder, er sieht ihren Weg und er sieht, was sie auf diesem Weg vor sich haben, sodass er als rechter Vater über alles, was Kinder heißt, willens und in der Lage ist, alle Lebensmittel zu schenken, die für eine Wüstenwanderung gebraucht werden. Und er fängt damit an, dass er das wirkliche, grundlegende Lebensmittel schenkt, nämlich das, dass sein Sohn in den Tod geht, um uns aus dem Tod zu holen, dass er uns zu neuen Kreaturen macht, damit das Alte vergeht und Neues wird. Und dass er uns neues Leben schenkt, da wo vorher Tod der Sünde war. Dass er diese Sünde wegnimmt und vergibt und uns zu neuen Kreaturen macht. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Der Geist, der das tut, der darf von Gott erbeten, der darf bei Gott gesucht, um den darf bei Gott angeklopft werden. Und jeder, der das tut, der darf in Gott einen Vater finden, in dessen Herzen nichts Arges ist, sodass er ihm kein Lebensmittel jemals verweigern wird. Sicherlich wird Gott nicht alle unsere Erwartungen erfüllen, aber was uns zum Leben dient und was uns zum Leben nötig ist, das wird er uns nie vorenthalten. Denn selbst wenn wir, die wir böse sind, unseren Kindern gute Dinge geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, der gut ist, seinen Kindern das Gute, die Mittel zum Leben, das allergrundlegendste Mittel zum Leben geben. Darum bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und nochmal, jeder, der bittet, empfängt. Jeder, der sucht, findet. Jeder, der anklopft, kriegt aufgetan. Amen. Lasst uns miteinander beten.